Jeremia 31, von Vers 31 steht geschrieben: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägyptenland führte, welchen Bund sie nicht gehalten haben und ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Und wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Wir wollen heute Abend uns mit dem Herzen, und zwar mit einem Thema des Herzens befassen, nämlich mit dem Gesetz. Als Gott uns geschaffen hat, hat er das Herz festgelegt, wie es funktionieren soll. Und ich habe es heute Morgen versucht zu erklären und ich versuche es heute noch einmal im Überblick. Und dann kommen wir, dass wir das Gesetz sehen. So, der menschliche Aufbau, er besteht aus Körper und Geist. Und im Geist ist das, wo auch das Herz ist. Aber im Geist, im Bewusstsein, haben wir den Willen. Und der Mensch ist gemacht, dass er sich aus dem Wort Gottes ernährt. Dieses Wort Gottes kommt zuerst in Bewusstsein und dann wird es verarbeitet im Herzen, in unserem Unterbewusstsein. Und dort trifft das Wort zunächst auf unsere Identität. Wer bin ich? Ist die entscheidendste Frage dessen, wie ich die Information dann verarbeite. Die Information muss immer Wahrheit sein und sie wird in der Bibel auch mit dem guten oder mit dem gesunden Auge verglichen. Als nächstes kommt die Information zu mir im Sinne dessen, dass ich sage, kann ich vertrauen, weil ich muss, damit ich etwas tun kann, muss ich zuerst vertrauen. Und die entscheidende Frage ist, in wen tue ich mein Vertrauen? Der Mensch ist so gebaut, dass er nie etwas tun kann, außer er vertraut der Information. Wenn ihr esst oder trinkt, vertraut ihr, dass das euch was bringen wird. Sonst könntet ihr es weder essen noch trinken. Die nächste Sache in unserem Herzen ist die Motivation. Wir müssen uns die Frage stellen, für wen tue ich, was ich tue? Weil der Mensch so gemacht ist, dass er immer nur im Auftrag handeln kann. Er kann nie etwas für sich tun. Dann kommt das Gesetz oder die Aktion und dort gibt es das Nehmen, um zu geben, welches das Gesetz des Lebens ist, was Gott in unser Herzen geschrieben hat. Es ist dort. Nur werden wir sehen, dass durch die Sünde es umgekehrt wurde. Dann müssen wir Entscheidungen treffen, die müssen Gewinn bringen und Gewinn hat Gott festgelegt als Geben. Wir müssen Verlust vermeiden und das hat Gott festgelegt mit Nichtgeben oder Behalten. Dann folgt die Entscheidung und das ist wohlgemerkt, niemand kann an unserer Stelle handeln und wir haben zwei Entscheidungen, ja und nein. Wir können etwas tun oder nicht tun. Das ist ein recht ausführliches, detailliertes Bild unseres Unterbewusstseins oder Herzens, beginnend mit der Identität bis zur Entscheidung. Die Prozesse, die dort ablaufen, laufen ab in 4,5 Millisekunden. So schnell kann niemand bewusst denken. So, ihr seht etwas und im nächsten Moment habt ihr schon innerlich eine Entscheidung getroffen, weil ihr etwas fühlt. Und jetzt, als Gott den Menschen schuf, war der Mensch, der Adam, in seinem Herzen rein. Und wir wollen sehen, was hat er dort gehabt. Gott ist immer außerhalb von uns. Er spricht durch sein Wort und sein Wort muss in unser Herz kommen. Es kommt zunächst in den Willen und dann in unser Herz. Der Adam wusste, welches seine Identität ist. Er wusste, ich bin ein Geschöpf Gottes. Er wusste, dass das ist die Wahrheit. Und Adam sah alle Dinge korrekt. Sein Auge, sein Herzensauge war richtig. Er hatte Vertrauen. Und sein Vertrauen war in Gott. Gott war die einzige Quelle seiner Orientierung. Welches war die Motivation des Adam? Adam hatte in seinem Herzen die Liebe Gottes, Agape. Er handelte im Auftrage Gottes, er wusste nichts anders. Seine Aktion war entsprechend dem Gesetz. In seinem Herzen war das Gesetz geschrieben. Er nahm von Gott und gab weiter. Und dieses Gesetz des Lebens erfüllte er. Er wusste, dass Geben Gewinn ist. Er wusste, dass Verlust nicht Geben ist. Und damit waren alle seine Entscheidungen alle richtig. Der Verlust war immer vermeidbar. Aber jetzt kam die Schlange, jetzt kommt Eva und Adam muss eine Entscheidung treffen. Und jetzt wird das Wort Satans zu seiner Orientierung. Er gehorcht der Schlange, er gehorcht der Information, die durch die Eva an ihn herangeführt wird. Und in Adam verändert sich nichts in seinem Verstand, in seinem Willen. Die bleiben alle unversehrt, aber sein Herz verändert sich. Und was sich in seinem Herzen verändert, ist als erstens seine Identität. Satan hatte der Eva versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Deshalb ist, nachdem Adam von der Frucht isst, sein Herz verändert. Er weiß jetzt nicht mehr, ich bin ein Geschöpf. Er denkt, er ist Schöpfer. Er denkt, er ist Gott. Das ist eine Lüge. Und damit bekommt er das böse Auge, wie Jesus es beschreibt. Dann ist sein Vertrauen nicht mehr in Gott, sondern in sich selbst. Der Adam hat jetzt nicht mehr Gott als Orientierung, sondern er orientiert sich nach Menschen. Die Motivation verändert sich in Stolz und Egoismus. Sein Handeln ist jetzt im Auftrag Satans. Das Gesetz ist nicht mehr nehmen, um zu geben, sondern geben, um zu bekommen. Das ist das Gesetz des Todes. Der Gewinn ist nicht mehr geben, sondern bekommen. Der Verlust ist nicht mehr nicht geben oder behalten, sondern nicht bekommen. Damit sind alle Entscheidungen des Adam falsch. Und er kann den Verlust nicht vermeiden, der ihn dann zur Krankheit führt. Wir wollen uns heute Abend nicht um das Ganze beschäftigen, sondern nur um den einen Teil, nämlich das Gesetz. Wir wollen sehen, was ist das Gesetz, das wir haben im ganzen Universum und auch auf dieser Erde. Wir haben drei Lebensformen, haben wir ja in einem der Vorträge gesehen, hier auf dieser Welt. Und diese drei Lebensformen sind abhängig eine von der anderen. Und diese Abhängigkeit ist ein Kreislauf, der bei dem Menschen beginnt und wieder beim Menschen enden soll. Aber er beginnt, dass der Mensch von Gott nimmt, um das weiterzugeben. Alles auf dieser Welt ist in einem Kreislauf drin, in dem jeder ohne Ausnahme nimmt, um zu geben. Das Geben ist in allen Dingen in dieser Welt, in allem, was wir sehen können, immer Ziel. Wenn eine Pflanze wächst, dann hat sie das Ziel, eine Frucht zu machen, nämlich zu geben. Und während sie gibt, vermehrt sie sich. Aus einem Weizenkorn kommen wie viele Weizenkörner raus? Es sind etwa 70. Wenn ihr durchs Feld geht und zählt die Ähre, dann werdet ihr 75 Weizenkörner dort finden. Die sind entstanden aus einem einzigen Korn. Und so hat das Gott gemacht. Alles hat den Gewinn im Geben. Nicht einmal, was der Mensch macht, macht er, um zu nehmen. Wir machen nichts, wir basteln nichts zusammen, um des Nehmens willen. Alles, was wir tun, tun wir um des Gebens willen. Dieser Stift, ist er gemacht, um zu nehmen oder zu geben? Warum haben wir iPads? Warum haben wir Autos? Warum haben wir Computer? Warum haben wir Stühle? Dass sie was geben oder was nehmen? Alles. Guckt euch durch. Das Gesetz kann niemand ändern. Es ist von Gott festgelegt. Niemand kann ändern, dass alles das Ziel des Gebens ist. Deshalb lebt alles auf dieser Welt in diesem Kreislauf. Wir nehmen, wenn ich jetzt von der Pflanze nehme, das Essen. Wir geben es weiter unseren Darmbakterien. Unsere Darmbakterien wandeln das um, geben das weiter der Erde. Die Erde gibt es wieder weiter an den Samenkorn, an die Pflanze. Alles in unserem Körper funktioniert nach diesem Gesetz. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Wisst ihr, welches diese Ausnahme ist? Das Herz des Menschen. Das geistige Herz, ich spreche nicht von der Pumpe, das geistige Herz des Menschen gibt, um zu bekommen. Das geistige Herz des Menschen ist umgekehrt zum Gesetz des Lebens. Nur das geistige Herz des Menschen passt nicht hinein in diese Welt. Es ist das Einzige, was nicht hierhin gehört. Es ist das Einzige, was alles zerstört. Weil der Mensch geht nicht hin, dass er dient, sondern dass ihm gedient wird. Er gibt zwar, aber immer, um zu bekommen. Aber das ist nicht möglich. Das ist gegen das Gesetz. Das kann niemand tun. Deshalb ist das, was wir denken, eine völlige Illusion, eine völlige Selbsttäuschung. Der Mensch betrübt sich in seinem Geist selbst. Denken, der ist Gott. Denken, der könnte was geben, bevor er etwas nimmt. So schauen wir uns das auf Herzensebene an und dann gehen wir ins Detail. Geben, um zu bekommen, ist das, was wir denken. Und das ist auch das, was wir, so wie wir handeln. Wir denken immer, wir haben was gegeben und wollen etwas zurückbekommen. Aber das ist nicht möglich. Nur ein Gott kann zuerst geben. Ein Mensch, ein Geschöpf, muss zuerst nehmen, damit es gibt. Die größte Not des Menschen ist, dass er das Nehmen nicht sieht. Er denkt, er ist geistig unabhängig. Und weil er denkt, er ist geistig unabhängig, weiß er nicht, dass er letztendlich von einem Menschen sich füttert. Er weiß nicht, dass ein Mensch oder ein Tier seine Quelle des Lebens ist. Und letztendlich steht hinter dem Menschen und dem Tier nichts anderes als Satan. Der Mensch weiß nicht, dass er ein Sklave ist, weil er denkt, er ist jemand anders als das, was er tatsächlich ist. Dem Menschen ist nicht bekannt, dieser schwarze Teil dort, den ich eingekreist habe. Dem Menschen ist nicht bekannt seine geistige Abhängigkeit. Und ich habe sie erst dann entdecken können, als ich es im Körper des Menschen sah. Die Krankheit ist eine Folge des Nichtwissens, woher sich mein Geist ernährt. Wir leben in einem Selbstbetrug, wie wir uns ihn gar nicht vorstellen können. Wir sind getrennt von Gott und damit leben wir in der Finsternis. Aber unser Geist muss sich nach jemandem richten. Er kann nicht ohne Abhängigkeit sein. Deshalb ist die einzige Frage, die wir haben, ist, von wem nehme ich? Und ich möchte das jetzt anhand der 10 Gebote erklären. Ich bin 53 Jahre alt und bin Adventist geboren, aber die 10 Gebote habe ich erst vor circa 3 Jahren entdeckt, was sie meinen. Und ich möchte euch erklären, wieso sie zu dem großen, ich sage jetzt mal, Schatz meines Herzens geworden sind. Sie sind das Mittel, das ich habe, um meine Patienten zu
zu überzeugen, dass sie Gefangene sind, dass sie Sünder sind, nicht weil sie wollen, sondern weil sie mit einer sündigen Natur geboren sind, die sie betrügt, die ihnen nicht zeigt ihre Abhängigkeit, sondern die sagt, ich bin unabhängig. Der Körper des Menschen hat mir etwas offenbart, was ich im Geiste nicht verstanden habe. Deshalb haben wir wieder das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Alles, was unterhalb der Linie ist, ist das Herz. Und in unserem Herzen gibt es nur zwei Aktionen, das Nehmen und das Geben. Und das Gesetz des Lebens ist so gemacht, dass ich muss nehmen, um zu geben. Das ist das Grundgesetz. Und immer dann, wenn der Geist gibt, füttert er den Körper mit Strom. Seine Entscheidungen geben dem Körper entweder Kraft oder sie nehmen die Kraft weg. Also kann man am Körper sehen, woher der Geist nimmt. Weil alles, was er nimmt, muss er ja auch ausgeben. Und ich habe ja den Vergleich gebracht in dieser Woche im Seminar, dass das Verhältnis zwischen Geist und Körper so aussieht wie ein Klavier. Das ist der Körper, die Tastatur ist das Gehirn und der Spieler ist der Geist. Die Seele ist der Ton, ist die Musik. Und die Musik kommt aus dem Klavier. An wem kann man erkennen, ob der Geist richtig spielt oder welche Melodie er spielt? Am Klavier. Der Geist braucht aber Noten. Und man kann das Stück nachvollziehen am Klavier, welches er gerade spielt. Ja? Jeder, der die Melodie kennt, sagt, er spielt die Melodie. Und genauso kann man das am Körper sehen, ob der Geist eine Melodie spielt, die von Gott kommt. Noten, die er von Gott nimmt, oder ob er Noten nimmt, die von einem Menschen kommen. Das kann man am Körper sehen. Was glaubt ihr, was ist Sorge? Ist Sorge ein von Gott kommender Gedanke? Nimmt er die Lebenskraft weg der Menschen? Ja, weil ich nehme und richte mich und bin gebunden an einen Menschen, ohne dass ich es weiß. Aber am Körper sieht man den Menschen. Wenn Menschen ihre Ekzeme haben, am Ohr oder irgendwo anders, aber als Hals, Nasen, Ohren hat, sehe ich ja meistens die Ohren, dann weiß ich, dass der Mensch sorgenvoll ist. Weil in seinem Herzen denkt er etwas, was nicht stimmt. Im Körper kann man sehen, an wen der Mensch gebunden ist. Ein Patient kam eines Morgens mit Schwindel zu mir und er sagte, ich bin heute Morgen aufgewacht und alles hat sich gedreht. Und als Hals-Nasen-Ohrenarzt kenne ich natürlich das Symptom, das ist ein Lagerungsschwindel. Wenn immer man eine gewisse Position einnimmt, je nachdem rechts oder links, dann wird im Gleichgewichtsorgan ein Steinchen gedreht und das macht dann diesen Drehschwindel für kurze Zeit. Es war sein linkes Ohr, sein linkes Gleichgewichtsorgan war ausgefallen. Also hatte diesen Steinchen drin, es war nicht ausgefallen. Und jetzt muss ich natürlich wissen, woher kommt diese körperliche Krankheit. Das Gleichgewichtsorgan ist nicht zugänglich von außen für nichts. Es ist in einem Knochen drin. Nichts Äußerliches kommt ans Gleichgewichtsorgan. Nur der Nerv. Und der Nerv, der wird gesteuert von wem? Vom Geist. Ich weiß, dass das Gleichgewichtsorgan eines Menschen nur ausfallen kann, weil ein Mensch einen Ton spielt, der nicht stimmt. Und so frage ich den Menschen, was hat er auf seinem Herzen? Wo liegt seine Not? Wo liegt sein Verlust? Wo will er etwas, was nicht geht? Und dann sagt er mir, und es passte haargenau zu dem Symptom des Körpers, weil ich gebe dann dem Menschen ein bisschen eine Hilfe und sage, wir müssen dort und dort suchen. Vor 2 Tagen war seine Mutter an einer Operation, ich weiß nicht wie groß, aber er sagte, eine schwere Operation hatte die Mutter vor 2 Tagen gehabt. Und wieso kriegt er jetzt nach 2 Tagen Schwindel? Weil er sich Sorgen gemacht hat. Weil er das Leben der Mutter bewahren will. Kann er das? Könnt ihr es? Aber warum versuchen wir es denn überhaupt? Warum versuchen wir überhaupt, etwas zu tun, was nicht in unserer Macht liegt? Es sieht doch so wie Liebe aus, oder nicht? Aber warum macht es den Körper krank? Weil alles, was den Körper krank macht, kann nicht Liebe sein. Weil Gott hat den Körper ja für Liebe gemacht, nicht für Sorge. Und nicht für das Gegenteil von Liebe, nämlich das Leben der Mutter unbedingt festhalten zu wollen. So, der Prozess, ist er bewusst oder unbewusst? Er ist völlig unbewusst. Der Mensch denkt, er tut was Gutes. Aber er weiß nicht, was in seinem Herzen, wo der Selbstbetrug ist. Er weiß nicht, wer ist seine Quelle des Lebens, Gott oder seine Mutter. Wir werden das gleich sehen. So, am Körper können wir herausfinden, von wem der Mensch nimmt. Wir können auf jeden Fall sagen, er nimmt aus der falschen Quelle, weil er sich nicht bewusst ist, dass er überhaupt nimmt. So, das Gesetz des Todes sagt, wir geben, um zu bekommen. Damit ist es, da das aber ja eine Lüge ist, dass das nicht stimmt, ist offensichtlich. Aber jetzt, da wir geboren werden mit diesem Irrtum, mit dieser Lüge in uns, dass wir geben, um zu bekommen, ist es ganz schwer, dem Menschen zu erklären, dass er sich selbst betrügt. Aber alle Schwierigkeiten, die der Mensch hat, sind im Geben, um zu bekommen. Alle Schwierigkeiten kommen durch die Nichtmöglichkeit des Haltens des Gesetzes. Weil wir haben eine Not, wir müssen geistige Bedürfnisse stillen. Alle geistigen Bedürfnisse kann man nur durch Liebesbeziehungen stillen. Deshalb hat der Mensch nur über Liebesbeziehungen die Fähigkeit, sein Leben zu bewahren und zu erhalten. Und dafür hat ihm Gott 2 Liebesbeziehungen gegeben. Eine Liebesbeziehung, um zu nehmen, und eine andere Liebesbeziehung, um zu geben. Wir können nie einen anderen Grund für eine Beziehung haben, entweder zum Nehmen oder zum Geben. Das ist alles, was Gott gemacht hat. Bei der Beziehung zum Nehmen müssen wir vertrauen. Dort sind wir abhängig. Bei der Beziehung zum Geben müssen wir nichts vertrauen. Dort sind wir unabhängig. Wir sehen aber nicht, dass wir der falschen Quelle vertrauen. Wir sehen nicht, dass wir von Menschen uns ernähren, dass Menschen und Tiere unsere Orientierung sind. Deshalb gibt es ja auch Bücher, die Leute wollen ihre Haustiere mitnehmen in den Himmel, nicht? Und da fragen sich manchmal, kann Gott nicht auch die Tiere in den Himmel bringen? Und dann will ich ja nur ganz kurz fragen, warum willst du das Tier im Himmel haben? Um ihm was zu geben oder was zu nehmen? Warum wollen wir die Tiere im Himmel haben? Um ihnen was zu geben oder etwas von ihnen zu nehmen? Ich höre es nicht. Immer nur, um zu nehmen. Und dann sage ich, dann weiß ich, ihr seid in eurem Herzen falsch. Da ist ein Mann, der kam zu mir mit einer sehr schlimmen Trigeminusneuralgie. Seit 6 Jahren tat ihm die linke Trigeminus weh. Das heißt, es sind so schockartige Schmerzen. 6 Jahre lang konnte ihm niemand helfen. Er ging auch zur Operation. Man schneidet dann den Schädel auf und macht dort am Nerv etwas rum und man denkt, er ist dort irgendwo eingeklemmt und man will ihn sozusagen befreien aus der Klemmung. Und das hat manchmal Erfolg und manchmal nicht. Und bei ihm hat es keinen Erfolg. Also findet er eines Tages eine Ärztin, die gibt ihm 3 schwere Schmerzmittel und die betäuben diesen Nerven irgendwie.
Aber dann bekommt er, nachdem er diese Schmerzen hat, bekommt er Schwindel. Nach 2 Monaten, nachdem er froh war, die Schmerzen waren weg, bekommt er einen Schwindel. Und damit kommt er dann zu mir als Patient. Und ich sage mir natürlich, die Krankheit muss sich verlagern. Er hat jetzt an einer Stelle die Signalanlage, das Alarm ausgeschaltet, aber die Ursache ist nicht weg. Ich muss doch wissen, der Schmerz muss doch irgendwoher kommen. Und dann habe ich seine Geschichte aufgenommen. Weil ich weiß, sie kommt immer aus einer Beziehung. Weil ich weiß, diese Trigeminusneuralgie kann nicht kommen, außer an einer Beziehung, die nicht stimmen kann. Und so frage ich ihn nach seinen Eltern, nach seinem Vater, nach seiner Mutter. Er ist 70 Jahre alt, dieser Mann, ich glaube an die 70 oder schon über 70. Und er sagt mir, seine Mutter ist vor etwa 10 Jahren gestorben und sein Vater noch etwas früher. Und er ist ein sehr gläubiger Katholik. Und er geht jeden Sonntag in die Kirche und jeden Sonntag, nachdem er die Kirche fertig ist, geht er auf den Friedhof und erzählt mit seiner Mutter und mit seinem Vater, was er so in der Woche gemacht hat. Und sagt dann, spreche ich mit ihnen und ich bitte sie, sie sollen noch ein gutes Wort für mich einlegen da oben. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Das tut er schon, seitdem die Eltern gestorben sind. Warum geht er zum Friedhof? Zum Geben oder zum Nehmen? Wer ist sein Gott? Wo ist sein Herz gebunden? Nach welchem Gesetz lebt er? Wo ist er angeklebt? Sieht er das? Sieht er das? Er ist doch gläubig. Er geht in die Kirche. Und er meint es ernst. Wisst ihr, die meisten Menschen, die in meine Praxis kommen, wenn sie so die Einrichtung sehen mit den Bibelversen, denken, ich bin stockkatholisch. Weil die Katholiken bekennen ihren Glauben und sie sagen, na, der muss katholisch sein, wenn er diese Texte hier an die Wand hat und die Bibel im Wartezimmer und er muss tiefgläubig sein, dieser Doktor. Und er muss katholisch sein, weil ich lebe in einem katholischen Gebiet. Katholiken sind ernste Menschen. Dieser Mann nahm seinen Glauben ernst. Er ging jeden Tag in die Kirche. Also es heißt jeden Sonntag. Und er betete vielleicht auch sein Vater unser oder was auch immer er betete. Aber was hat er nicht erkannt? Er hat nicht erkannt, dass er in seinem Herzen einen Fehler hat, der ihn betrügt und der ihn in die Not bringt. Und der Fehler ist, er hat seine Eltern an einer Stelle, wo sie nicht hingehören. Sag mir, wenn wir nur 2 Möglichkeiten haben für eine Beziehung, zum Nehmen und zum Geben, wie viele Beziehungen brauchen wir, um das Gesetz des Lebens zu erfüllen? Mindestens. Ich habe 1 und 2 gehört. Es sind die typischen Antworten, die ich immer höre. Mindestens. Nach welchem Gesetz brauche ich nur 1? Und nach welchem Gesetz brauche ich mindestens 2? Nach dem Gesetz des Todes brauche ich nur 1 Beziehung. Nach dem Gesetz des Lebens brauche ich mindestens 2. Wisst ihr warum? Im Gesetz des Todes sind die Beziehungen Wechselwirkungen. Ich gebe und ich bekomme. Wir sagen immer, it's a give and take. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir sagen nicht, es ist ein Nehmen und ein Geben. Das sagen die Leute nicht, weil sie ja dessen sich nicht bewusst sind. Wir sagen immer, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und so denken wir, dass 1 Beziehung ausreicht, weil wir haben ja eine Wechselwirkung. Aber in der Natur gibt es keine Wechselwirkungen zwischen denen, die in einer Beziehung stehen. In der Natur, haben wir gesehen, gibt es immer nur einen Kreislauf. Jeder hat eine einseitige Beziehung. In dieser Einseitigkeit nimmt er von einer Beziehung und gibt an die andere. Das ist überall so. Und nirgendwo gibt es eine Ausnahme. Das heißt, Gott hat uns so gemacht, dass immer nur die Beziehungen rein sein können. Du kannst entweder jemanden lieben zu nehmen oder du kannst jemanden lieben zu geben. Du kannst aber nicht jemanden lieben, sowohl zum Nehmen und zum Geben, so wie wir das in unserem Irrtum tun. Wir leben in einer Wechselwirkung. Wir denken, Beziehungen sind Zweibahnstraßen, aber nach dem Gesetz Gottes sind Beziehungen pure Einbahnstraßen. Und auch das ist schon schwer zu verstehen, oder nicht? Aber das Gesetz hilft uns, es zu sehen. In der Natur holt der Baum sich seine Kraft aus der Erde und von der Sonne, aber er gibt die Frucht weder an die Erde noch an die Sonne. Wem gibt er die Frucht? Einem Tier, ja, oder einem Menschen. So, das Nehmen und das Geben sind zwei getrennte Dinge. Dort, wo ich nehme, kann ich nicht geben, und dort, wo ich gebe, kann ich nicht nehmen. Dieses Gesetz des Todes, zu geben an die Stelle, wo man nimmt, ist absolut unmöglich. Es ist der Tod. Sagt mir, wenn die Tankstelle euer Ziel ist, wie weit kommt ihr? Bis zur Tankstelle. Und was macht ihr da an der Tankstelle? Dort bleibt ihr stehen. Aber die Tankstelle kann nie Ziel sein. Die Tankstelle ist immer nur eine Notwendigkeit, um ans Ziel zu kommen. Alle unsere Beziehungen müssen reine Beziehungen sein und sie können keine Wechselwirkung haben. Und das muss uns das Gesetz zeigen, weil in unserem Irrtum leben wir alle in einer Wechselwirkung. So, die 10 Gebote hat Gott gegeben und geschrieben, damit wir verstehen die 2 Ebenen. Ich wusste nicht, warum Gott 2 Tafeln genommen hat. Warum hat er die Gesetze auf 2 Tafeln geschrieben und nicht nur auf eine? Weil die Tafeln sich wesentlich unterscheiden. Die eine ist eine ausschließliche Tafel und die eine ist eine einschließliche Tafel. Das Nehmen ist ausschließlich, das Geben ist einschließlich. Die erste Tafel ist zusammengefasst: Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von allem deinem Wesen. Das heißt, weshalb lieben wir Gott? Weil wir ihm was geben wollen oder weil wir was nehmen müssen? Weshalb liebst du Gott? Weil du ihm was zu geben hast oder zu nehmen hast? Nun, da unser Herz uns betrügt, gehen wir auch zu Gott und denken, wir geben ihm etwas. Die Bibel macht das sehr deutlich. Gott sagt sehr deutlich: Ich hasse eure Anbetung, ich hasse eure Lieder, weil ihr kommt, wie wenn ihr mir etwas bringt. Ihr seid nicht meine Diener. Ihr seid nicht die, die zu mir kommen, um zu nehmen. Ihr seid die, die zu mir kommen, um mir etwas zu bringen, damit ich euch dann schuldig bin, euch etwas zu geben. Wir würden nie zornig werden auf Gott, wüssten wir, dass Gott uns wie viel schuldig ist. Wie viel schuldig? Nichts. Warum ist er uns nicht schuldig? Weil er uns die Verantwortung gegeben hat, zu ihm zu gehen, um zu nehmen. Sie gibt alles zur Verfügung. Aber wenn so Schicksalsschläge, wie wir sie gehört haben, diese Woche passieren, dann denken wir: Sehr komisch, oder? Dann denken wir, Gott hat uns etwas weggenommen. Dabei verwechseln wir enorm die Dinge, dass die Kinder Gottes sind und Gott den Schaden hat und nicht wir. Wir sehen nicht die Realität. Und dann fragen wir natürlich in unserem Irrtum unseres Herzens: Gott, wieso tust du mir das an? Eine Frau sagte mir eines Tages, sagt, wenn meine Tochter Brustkrebs hat, glaube ich nicht mehr an Gott. Warum glaubte sie an Gott? Zu nehmen oder zu geben? Sie glaubte an Gott, um von ihm zu bekommen. Sie dachte, ich diene ihm, dann ist er mir etwas schuldig zu geben. Das ist Werksgerechtigkeit, wenn man es hier so ganz deutlich sieht. Wenn du etwas tust, um etwas zu bekommen, dann bist du auf der falschen Fährte. Wir nehmen, um zu geben, und daraus erwächst die Frucht. Ja, Gott gibt eine Belohnung dafür. Aber die Belohnung ist nicht das, was wir sozusagen verdienen, weil wir haben ihm was gegeben, sondern es ist die Folge des Nehmens, um zu geben. Würde die Pflanze, das Samenkorn, sich nicht vermehren, wie viel von uns würden es noch sehen? Weil hätten wir 1:1, das würde keinen Sinn machen. Deshalb ist die Frucht die Umsetzung der Kraft Gottes im Geben und dadurch vermehrt es sich. So, wir müssen also verstehen, wie Gott uns gebaut hat in unserem Herzen. Wir gehen zu Gott mit einem einzigen Grund, weil wir leer sind. Wir müssen zu ihm hingehen, um zu nehmen. Wir können Gott nie etwas geben. Jede unserer Beziehung zu Gott kann nur rein zum Nehmen sein. Nur rein zum Nehmen. Ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich, dass du Gott etwas geben kannst. Einverstanden? Weil wir alles, was wir sind, ist Gottes. Menschen machen manchmal einen Job, einen Deal mit Gott. Wenn sie in Not sind, sagen sie, Herr, wenn du mich von hier rettest, dann mache ich alles, was du willst. Und Gott geht manchmal auf den Deal ein, weil er sagt, der arme Kerl, ich muss ihm helfen. Weil er kennt ja den Irrtum unseres Herzens. Er nimmt uns an, auch wenn wir aus dem Egoismus unseres Herzens zu ihm kommen, weil er sagt, durch seine Dienerin Ellen White sagt, Gott muss uns befreien von dem Egoismus, der uns zu ihm führt. Wir gehen zu ihm, damit wir bekommen, weil wir denken, wir tun ihm einen Gefallen, wenn wir ihn anbeten. Niemand kann Gott einen Gefallen tun, wenn ihm einbetet, weil Gott braucht ihn ja nicht. Aber auch diese Idee haben die Menschen. Sie denken, Gott hat uns geschaffen, damit er hat jemanden zu lieben und jemand, der ihn liebt. Weil man denkt, es ist eine Wechselwirkung. Deshalb kommt das erste Gebot des Nehmens und das zweite ist des Gebens. Gott hat 4 Gebote gegeben auf die erste Tafel, die sagt, du sollst keinen anderen Gott haben, du sollst keine Götzenbilder haben, du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen, das heißt, du sollst nicht sagen, du bist jemand, der du nicht bist. Und dann hat er gesagt, gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligest. Im Sabbatgebot wird uns beschrieben, dass wir ein Geschöpf sind. Das ausschließliche Gebot ist, nur Gott ist der, von dem wir nehmen können. Weil von dem können wir nichts geben. Es ist ausgeschlossen, dass wir Gott etwas geben können. Ist ausgeschlossen. Deshalb hat Gott das auch klar gemacht in der Schrift. Er hat sich verglichen mit Wasser. Sagt mir, wie viel gebt ihr der Wasserquelle, wenn ihr ihr Wasser trinkt? Gebt ihr was? Nein. Jesus sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer mich isst, wird leben in Ewigkeit. Wie viel von ihnen, die ihm zuhörten, haben das Angebot angenommen? Es waren Tausende vorhanden. Die 5000, die er einen Tag davor gespeist hat, seine 70 Jünger, sie alle verließen ihn, als er sagte, niemand kann erlöst werden, es sei denn, er isst mein Blut und trinkt isst mein Leib und trinkt mein Blut. Weil er hat gesagt, jeder, der mein Leib isst und mein Blut trinkt, wird nicht mehr leben für sich selbst, sondern wie ich nicht für mich lebe, so wird derjenige auch nicht für sich leben. Wisst ihr, wenn wir zu Gott gehen, um ihm etwas zu geben, leben wir für uns. Alles, was wir in unserem Herzen tun, tun wir denkend für uns. Aber das ist nicht möglich. Deshalb macht Gott klar, wenn du zu mir kommst, alles, was du tust, ist von mir zu nehmen. Aber wir, sagte Jeremia, Gott durch Jeremia, ihr habt mich verlassen, die einzige Quelle des Lebens, und seid nachgegangen. Wem? Und habt euch Zisternen gebildet, die kein Wasser haben. Und das sind die Menschen. Das sind unsere menschlichen Beziehungen. Als Jesus die samariterische Frau am Jakobsbrunnen begegnet, was bietet er ihr an? Wasser. Welches Wasser? Irdisches Wasser? Was war das Wasser, was diese Frau suchte? Was war ihr Bedürfnis? Ihr Bedürfnis war Liebe. Und Jesus sagt, ich habe Liebe für dich, die sättigt dich. Da musst du nicht mehr gehen zu deinen Männern. Weil er wusste, dass diese Frau auf der Suche ist. Und wo suchte sie die Erfüllung ihres Lebens? Bei den Männern. Und sie ist nicht die Einzige, die es dort sucht. Und so weiß Jesus die Not ihres Herzens. Und als sie angebissen hat und sie sagt, ja, gib mir von diesem Wasser, sagte er ihr, geh und hol deinen Mann. Weil er will jetzt von der körperlichen auf die geistige Ebene kommen. Und er sagt, ich habe keinen Mann, sagt er, sicherlich, du hast keinen Mann, aber du suchst schon lange das Lebenswasser. Bei 5 Männern hast du es gesucht und hast es nicht gefunden. Und als die Frau erkennt, vor wem sie steht, trinkt sie aus der Quelle. Und was wird aus ihr? Eine Quelle des lebendigen Wassers. Brauchte sie noch andere Männer dann? Nein, weil ihre Suche hat ein Ende gefunden. Sie hat gefunden den Ort, wo sie trinkt. Sie muss nicht mehr von Mann zu Mann laufen, nach Liebe heischen und nach Liebe betteln. Wer aus der Quelle trinkt, wird satt. Und er wird dann eine Quelle für die anderen. Aber er muss von keiner menschlichen Quelle mehr trinken. Und so möchte ich das klar machen. Wir sind gemacht, um von Gott zu nehmen. Wir sind abhängig von ihm, um zu leben. Jeder muss von Gott nehmen. Jeder Geist des Menschen muss zu Gott gehen und sich von Gott ernähren. Aber wir wissen es nicht, weil wir unser Herz nicht kennen. Wir gehen zu Menschen und betteln von denen Liebe. Aber warum gehen wir zu Gott? Warum betest du zu Gott? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Wisst ihr, warum die meisten Menschen zu Gott beten? Ich habe keine Zeit, der Monitor läuft und ich muss schnell machen. Die meisten Menschen beten zu Gott wegen ihnen selbst. Sie gehen zu Gott, um Gott zu fragen und zu sagen, Herr, erlöse mich. Für wen studierst du am Morgen? Für dich oder für jemand anders? Für dich, für wen studierst du? Für wen willst du erlöst werden? Für wen? Wenn du für dich erlöst werden willst, danke für die Antwort. Das denken wir alle, weil wir haben nicht verstanden, dass wir für uns nie erlöst werden können. Jeder, der für sich erlöst werden will, wird es verpassen. Wir müssen die Erlösung wollen, um Gottes Willen. Warum gehen wir zu Gott? Damit wir nehmen, um etwas zu tun. Aber wir gehen nur aus selbstsüchtigen Gründen zu ihm. Wir wollen uns gut machen, wir wollen uns heilig machen. Aber zu welchem Zweck? Jesus sagt, ich heilige mich für sie. Ich gehe zu Gott nicht für mich. Ich brauche es nicht für mich. Ich muss es tun, weil ich ein Kanal bin. Ich muss von Gott nehmen, damit ich den anderen gebe. Jesus ist das Bild, der nur von Gott genommen hat und immer nur gegeben hat. Sagt mir, von wie vielen Frauen war er abhängig? Von wie vielen Jüngern, dass sie ihm dienen und die Füße waschen? Von wie vielen war er abhängig? Hat er sich je beleidigen? Konnte man ihn beleidigen? Nein, weil sein Vertrauen war nie auf einen Menschen. Nie hat Jesus auf Menschen vertraut, um von ihnen sich zu richten. Weil er war ja gekommen, nicht für sich, sondern um zu tun das Werk seines Vaters. Weil das ist, so wie Gott den Menschen und das ganze Universum geschaffen hat, um zu geben. Aber wir gehen zu Gott, um zu nehmen.
Menschen werden nie eine enge Beziehung zu Gott haben, solange es für dich ist. Solange du für dich zu Gott gehst, wirst du nie, nie ein Leben mit Gott führen, das mächtig sein wird. Eine junge Frau sagte mir eines Tages, sie war auf einer Konferenz, hat dort sich vorgenommen, wieder mit Gott eng zusammenzuleben, und es hat gehalten einen ganzen Monat. Und dann hat sich das Ganze wieder verwässert. Und ich sage, ich weiß warum. Du gehst zu Gott für dich. Du hast keinen Auftrag von Gott. Du gehst nicht zu Gott und sagst, Herr, die Welt ist in deiner Not. Ich muss etwas von dir nehmen, damit ich das der Welt gebe. Wir sind pure Egoisten. Wir haben nicht verstanden, worum es geht im Leben. Und deshalb ist der religiöse Mensch ein noch schlimmerer Egoist wie der nicht-religiöse, weil er geht um sich selbst, um seiner selbst willen. Wir sind heute nicht eine Gemeinde, die sagt, wir sind da für die Welt, wir bitten, dass wir was tun können. Nein, wir grenzen uns lieber ab, damit wir selbst erlöst werden, so wie die Juden zur Zeit Jesus. Aber das Gesetz muss uns die Augen öffnen. Wir müssen verstehen, wir beten, weil wir einen Auftrag haben. Haben wir keinen Auftrag, brauchst du nicht beten. Wisst ihr, wir möchten manchmal künstlich die Erweckung herbeiführen, und wir haben gewisse Programme, zu denen ich nicht unbedingt sympathisch entgegenstehe. Und diese Programme wirken auch für eine Weile. Sie bringen ein Gefühl im Herzen des Menschen oder in seinem Leben, und er denkt, jetzt hat er Gott verspürt und jetzt ist er in einer Beziehung mit Gott, aber er hat vergessen, er hat einen Auftrag. Er hat vergessen, wofür er da ist. Wir sind doch nicht da, um heilig zu sein, um unser Willen, sondern da, damit wir die Welt zur Heiligung bringen. Aber das ist nicht unser Sinn. Das sehen wir nicht. Deshalb beten wir, wir wollen Erweckung. Es wird nie eine Erweckung kommen durch Gebet, es sei denn, wir haben einen Auftrag. Dann werden wir beten. Dann werden wir uns sammeln müssen. Dann werden wir sagen, ja, jetzt haben wir einen Grund, zusammenzukommen, weil die Welt stirbt vor Mangel an Erkenntnis. Die Welt stirbt vor Mangel an einem Erlöser. Wer soll die Botschaft geben? Aber wir sitzen gut auf unserer Erlösung. Wir sind ja erlöst. Was soll's? Nein, nein, keiner wird so in den Himmel kommen, weil wir sind gemacht, um zu dienen. Deshalb müssen wir wissen, unsere Beziehung zu Gott hat den Zweck zum Nehmen, damit wir dienen können. Nicht für uns. Wir sind nur ein Kanal. Wir sind nur ein Diener. Aber Diener sein ist das Schwerste für uns Menschen. Weil wir sind ja geboren als Götter. Deshalb komme ich zu der nächsten Tafel. Fast alle Krankheiten kommen durch das Brechen des fünften Gebotes. Wir verstehen nicht, was es bedeutet, Ehre Vater und Mutter. Vater und Mutter ehren heißt, ich bin von ihnen nicht mehr abhängig, um zu nehmen. Ich bin nur für meine Eltern da, ohne von ihnen etwas zu wollen, ohne dass die Eltern mir etwas schulden. Muss mich die Mutter je gelobt haben im Leben? Darf mein Vater mich missbrauchen und ich muss ihn dennoch ehren? Ja, es gibt keine Ausnahme. Weil wenn ich den Vater nicht habe als Quelle, kann ich ihn immer lieben. Weil wie viel Liebe hat Gott für den Sünder? Alle Liebe. Wenn ich die Liebe von Gott nehme, wie viel Liebe habe ich für den Sünder, auch wenn der Vater mich missbraucht hat? Alle Liebe. Und ich werde den Vater ehren können, weil ich von dem Vater nichts will. Aber solange man gebunden ist an seine Eltern, um zu nehmen, hat man das Gebot, allein von Gott zu nehmen, noch nicht erfüllt. Dieser Mann, der meinte doch, er ehrt seine Eltern, dass er zum Friedhof geht. Aber warum ging er hin? Warum kam die Krankheit? Weil er hatte eine Sehnsucht nach seiner Mama. Braucht man mit 70 noch eine Mama? Braucht man sie, um von ihr zu nehmen, oder braucht man sie nur, um für sie da zu sein? Wir verwechseln die zwei Ebenen enorm in unserem Leben. Deshalb kommen wir in eine große Not. Deshalb hat Gott gesagt, ehre Vater und Mutter. Das heißt, du bist ihr Diener, aber sie müssen dir nichts Gutes oder Böses getan haben. Es ist egal, was sie dir getan haben.
Du ehrst sie. Aber wenn dir dein Vater oder deine Mutter etwas schuldet, dann kannst du sie nie ehren. Dann übertrittst du das Gesetz. Und dann sagt Gott, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht deines Nächsten begehren, die anderen fünf Gebote. Jetzt frage ich euch, wo ist der Hauptkampf des Gesetzesbruches? Beim Nehmen oder beim Geben? Wo ist der Kampf? Ich nehme den reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um erlöst zu sein? Und Jesus sagt ihm, halte die Gebote. Der reiche Jüngling fragt, welche? Und welche Tafel sagt ihm Jesus? Die grüne Tafel, sagt er, halte diese Gebote. Und der Mann sagt, die habe ich alle gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus, weiß er, dass er sich belügt, dieser Mann, oder weiß er es nicht? Er weiß es, dass er sich belügt. Also sagt er ihm, okay, eins fehlt dir noch. Willst du vollkommen sein? Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Warum konnte der reiche Jüngling seinen Schatz nicht hergeben? Woher hatte er den Schatz? Wessen Eigentum verwaltete er? Wusste er, dass er Gottes Eigentum verwaltet? Nein, er dachte, es ist sein Ding. Es ist seine Sache. Luzifer fing an im Himmel, als er so bekleidet war, in der vollen Schönheit, wie ihn Gott bekleidet hatte, zu denken, das sind meine Dinge. Das waren deine ersten Gedanken, schreibt Ellen White, die er hatte. Sein erster Besitzanspruch. Er vergaß, dass das nicht seine war. Dass er nur ausgestattet worden war mit Gott, mit diesen Dingen. So, der reiche Jüngling versagt wo im Halten des Gesetzes? Beim Geben oder beim Nehmen? Ihr habt es nicht verstanden, ich muss noch eine Stunde anhängen. Danke für die Zeit. Jeder Kampf wird beim Nehmen gefochten. Sagt mir, als Gott sagt, Adam und Eva, isst nicht vom Baum, sagt er ihnen, gebt nichts oder nehmt nichts. Er sagt, nehmt nichts von jemand anders, nehmt es nur von mir. Weil beim Nehmen muss man vertrauen. Und von wem nimmt Eva und Adam? Sie nehmen von einem Geschöpf. Sie nehmen von einer Schlange. Und das Tier und der Mensch sind immer noch dieselben Lebensorientierungen, die wir heute haben, durch die Bank. Man nimmt von einem Menschen, man orientiert sich nach dem Wort eines Menschen und nicht nach Gottes Wort, obwohl man denkt, man hält das Gesetz. Ist das nicht eine Blindheit ohne Ende? Wir als Adventisten denken, wir hätten es begriffen. Aber als ich es gesehen habe, habe ich gemerkt, wir haben nicht verstanden das Gesetz. Wir wissen ja gar nicht, weshalb wir eine Beziehung haben, zum Nehmen oder zum Geben. Weshalb heiraten wir, zum Geben oder zum Nehmen? Wir tun alles, um zu nehmen, aber wir sehen es nicht. Weil Gott wusste, dass der Kampf nur beim Nehmen ist. Alle Anfechtungen, die Christus hatte, waren nur beim Nehmen. Er wurde angefochten, indem er, steht im Gesetz geschrieben, in den 10 Geboten, mach keine Brote aus Steinen. Steht es oder steht es nicht? Nein. Aber steht es im Gesetz? Ja, weil das Gesetz sagt, nimm nur von Gott. Das ist das Gesetz. Und Jesus wusste das Gesetz, deshalb sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich nehme mich nicht nach dem, was du sagst. Ich warte auf Gott. Und dann sagt der Teufel, spring runter, weil Gott hat ja verheißen, den Schutz. Und dann sagt Jesus, ja, wenn er mich sagt zu springen, dann schützt er mich auch. Aber da er mir nicht gesagt hat zu springen, springe ich nicht. Weil ich nehme mich nicht nach deinen Worten, ich nehme mich nach Gottes Worten. Und dann kommt Satan mit seinem großen Angebot der ganzen Welt und dann sagt er, Jesus sagt, haha, wie viel hast du mir zu geben? Wie viel Reiche der Welt hat Satan? Wie viel Besitztümer hat er? Null. Null. Deshalb sagt Jesus, von dir kann ich nichts nehmen. Es tut mir leid. Ich bete nur meinen Vater an. Es gibt nur zwei Versuchungen, denen wir widerstehen müssen. Nicht von Gott zu nehmen. Das heißt, wir sollten nie uns orientieren nach Umständen und nach Menschen. Immer das Wort Gottes. muss unsere Orientierung sein. Das ist die erste Anfechtung, sie ist die leichtere. Aber Jesus hatte noch eine andere Anfechtung, die wir im Garten Gethsemane sehen, nämlich dort gibt der Vater ihm den Kelch. Und wo steht Satan? Als der Vater ihm den Kelch reicht, wo steht Satan? Zwischen Kelch und Jesus. Und sagt, nimm den Kelch nicht. Es gibt nur zwei Anfechtungen. Entweder wir nehmen von einem anderen außer Gott oder das, was uns Gott gibt zu nehmen, nehmen wir nicht an. Wollen wir den Kelch trinken? Wollen wir den Job tun, zu dem uns Gott gerufen hat? Den er uns gibt in die Hand, ihn zu tun? Oder wollen wir ihn nicht tun? Es gibt nur zwei Anfechtungen und sie sind immer nur beim Nehmen. Deshalb habe ich mich gefragt, warum schreibt Gott, wenn es nur ein Gesetz gibt, nehmen und geben, nur zwei Aktionen, warum schreibt er es in 10 Geboten auf? Und die Antwort ist ganz einfach. Da es beim Nehmen der Konflikt besteht, schreibt er 8 Gebote, um das Nehmen zu verbieten. Die ersten 3 Gebote in den 10 Geboten verbieten, von einer fremden Quelle zu nehmen. Verbieten von einem anderen Gott, verbieten von einem Götzen, verbieten von einem anderen Namen, das heißt von sich nach jemand anders zu orientieren wie nach Gott. Und die letzten 5 verbieten von Menschen zu nehmen. Weil warum würde ich töten, um zu nehmen und zu geben? Warum würde ich Ehe brechen, um zu nehmen und zu geben? Warum wollte ich meine Frau verlassen, um ihr was zu geben oder was zu nehmen, weil sie mir nicht etwas gab? Alle unsere Probleme kommen, weil wir immer etwas nehmen wollen. Warum stehlen wir, um zu nehmen? Warum lügen wir, doch um zu nehmen? Warum begehren wir, um zu nehmen? Deshalb sagt Gott 5-mal, nimm nichts von einem Menschen. Aber er gibt dir einen Test. Das einzige Gebot des Nehmens ist das 4. Gebot. Deshalb ist es das entscheidendste Gebot, weil es das einzige ist, das sagt, wo du nehmen sollst. Es ist das einzige Gebot, das sagt, ich bin ein Geschöpf, ich bin nicht Schöpfer. Deshalb ist das Sabbatgebot das Gebot, das so ähnlich ist wie der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ist die Entscheidung. Jeder, der von Gott nimmt, wird den Sabbat halten. Aber es gibt viele Sabbathalter, die nicht von Gott nehmen. Die Juden haben den Sabbat auch gehalten. Haben sie von Gott genommen? Nein. Aber am Ende der Zeit wird sich zeigen, wer ein Sabbathalter ist und nicht. Deshalb kann ich anhand dieses Gesetzes allen meinen Patienten erklären, es gibt nur ein Gebot. Das ist das Sabbatgebot zum Nehmen. Und das andere ist zum Geben. An den Eltern prüft Gott, ob wir wirklich von ihm nehmen. Nehmen wir, wenn nicht von ihm, sind unsere Eltern immer unser Schicksal. Weil es ist physiologisch, dass wir als Kind von der Mutter abhängig sind. Ein Kind lebt von seiner Mutter. Es nimmt nur von seiner Mutter. Es liebt die Mutter, weil es nehmen will. Die Kinder kommen nicht zur Mutter, weil sie ihr was geben wollen. Deshalb laufen die auch alle arbeiten. Weil das Kind immer nur will. Weil es braucht die Mutter. Es hat keine Wahl. Deshalb müssen wir alle unsere Beziehungen mit allen Menschen müssen reine Gebebeziehungen sein. Völlige Unabhängigkeit in jeder Beziehung zu unseren Menschen auf geistiger Ebene. Das ist das Halten des Gesetzes. Und jetzt ist meine Frage am Schluss. Wie viel reine Beziehungen zum Geben habt ihr mit eurem Nächsten? Wenn nämlich nicht alle Beziehungen rein sind zu eurem Nächsten, dann sind wir alle Sünder. Weil der rein von Gott nimmt, wird rein allen anderen Nächsten lieben können. Wer nicht rein von Gott nimmt, wird nie rein seine Nächsten lieben können. Alles entscheidet sich beim Nehmen. Ist Gott unsere Quelle, können wir alle Menschen lieben. Groß, klein, schwarz, weiß, gut oder böse. Weil wir leben nicht aus uns, sondern aus Gottes Liebe. Deshalb ist meine Frage, hältst du das Gesetz? Oder bist du ein Brecher des Gesetzes? Ich hoffe, dass du siehst, wer du bist. Dass das Gesetz Auch wenn du denkst, du hältst es äußerlich in deinem Herzen, ohne es zu wissen, brichst. Wir brauchen einen Erlöser, dass wir in unserem Herzen, das ist der neue Bund, das Gesetz Gottes geschrieben haben. Aber dafür muss das Gesetz des Todes aus unserem Herzen entfernt werden. Und dafür brauchen wir einen Erlöser. Und das schauen wir im nächsten morgigen Seminar uns an. Musik.